Guten Tag, liebe Hörer. Herzlich willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Das ist die Nummer 151. Und wir sind heute in einer Raumfahrtagentur in Berlin im Wedding. Und ich habe einen Gast hier, der uns heute hier ein paar Fragen beantworten wird, wo es uns so ein bisschen darum geht, wie gehen wir heute mit unseren Geräten um? Wie sollten wir mit unseren Geräten umgehen? Welche kann man reparieren, welche nicht und warum? Und vielleicht sogar, wenn wir dazu kommen, ein bisschen darüber zu sprechen, was man eigentlich für Forderungen stellen könnte. Wo müsste man so ein paar Stellschrauben ändern, damit unsere Geräte vielleicht ein bisschen langlebiger werden und das vielleicht so in Richtung nachhaltige Wirtschaften gehen kann und wie man da technisch bei helfen kann. Und warum ich hier bin, ist vor allen Dingen deshalb, weil Ro hier ist. Wir kennen uns schon sehr lange, weil wir beide zum Chaos Computer Club gehören. Aber Ro hat eine besondere, eigentlich ein Talent, kann man sagen, auch schon lange. Der kann ziemlich gut Sachen reparieren und er macht es auch noch gerne. Das ist zwar nicht unbedingt sein Beruf, aber er hat auch ein bisschen, sozusagen erlernt. Da wird er gleich was drüber erzählen. Aber mir geht es auch ein bisschen darum, warum engagieren sich Leute darin, Sachen zu reparieren oder sie vielleicht auch zu modifizieren. Und wo werden einem dabei Steine in den Weg gelegt? Deswegen fangen wir mal an. Hallo Ro.
Hallo.
Wir sind also eine Raumfahrtagentur und ihr habt hier sozusagen einen Tag oder einen Tag des Freitag. Da kann man herkommen und Geräte reparieren. Und wenn du kannst, dann hilfst du dabei. Wie läuft es ungefähr ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben das Konzept Repair Your Friday. Es gibt ja in Deutschland schon an diversen Stellen sowas wie Repair-Cafés oder ich weiß gar nicht, was für verschiedene Namen man sich da noch ausdenken kann. Praktisch geht es darum, dass sich Leute treffen und die Dinge, die sie kaputt haben, gemeinsam reparieren. Und in dem Fall ist auch der gemeinsame Faktor wichtig. Es ist jetzt nicht so der Service-Dienstleister, ich komme mal mit meinem alten Computer, das ist nicht die Idee, sondern ich habe hier ein Gerät, das benutze ich normalerweise und das ist hier irgendwie was abgebrochen. Können wir da was machen? Oder ganz klassisch Kondensator kaputt. So, die hat jeder schon mal gehört. Das, was dann groß wird und aufbobbelt auf dem Mainboard, wo es dann rausblubbert, wo man schon den Deckel oben geplatzt sieht. Das wäre so ein typischer Fehler. Und da solche Bauteile nun mal in fast jedem elektronischen Gerät verbaut sind, ist das auch eine der großen Fehlerquellen. Und es ist quasi nur Verschleiß. Also bei mechanischen Geräten kennt das jeder. Da gibt es dann Dinge, die geschmiert werden müssen, Dinge, die man vielleicht mal nur reinigen muss. Dann funktionieren sie wieder. Aber im Elektrischen kalte Lötstellen, kaputte Kondensatoren, manchmal irgendwo ein IC. Wenn man einen Krater sieht, weiß man schon, wo man suchen muss. Aber die Idee ist, dass wir gemeinsam reparieren. Das heißt, wir erklären dann auch, wenn es geht, wie man vorgeht, was die Reihenfolge ist und das entwickelt sich dann sozusagen. Also
dann gib mal ein Beispiel. Also wenn ist ja nicht, dass hier sozusagen Kunden kommen und ihr macht eine Dienstleistung, sondern ist ja so die Community. Was ist denn so ein typisches Beispiel?
Typisches Beispiel. TFT-Monitore, Fernseher im klassischen Sinne. Mhm. Also der Ausbildungsberuf, den ich tatsächlich irgendwann mal noch gelernt habe und dann nie angestellt war in diesem Beruf. Da geht es eigentlich drum, nur mal herzugehen, sich anzuschauen, kriege ich den Fehler reproduziert und dann kann man systematisch vorgehen und sagen, da kann es sein, da kann es nicht sein oder keine Lampe, fangen wir mal im Netzteil an. Irgendwo muss der Strom reingehen und dann schauen wir mal, bis wo er kommt und ab da muss ja wohl was kaputt sein.
Jetzt hast du so ein bisschen erzählt, also du hast mal einen Beruf gelernt. Also du warst früher quasi mit deinem Papa angestellt, der selber in einem Geschäft Fernseher repariert hat, also noch zu der Zeit, wo vielleicht so ein bisschen, als es losging mit dem Computer, nehme ich an, oder?
Ja, also ich gehöre zu der aussterbenden Generation, die nochmal eine Röhre gesehen hat, also Bildröhre und manchmal sogar diese zum Stecken als Glasröhre, aber das ist in dem Moment schon ausgestorben, wo ich diesen Beruf das war eine Zeit, da ging es eigentlich mehr darum, jetzt eine abgeschlossene Ausbildung zu haben, damit man nicht mehr genervt wird von irgendwelchen Ämtern, jetzt eine zu machen und hat sich das angeboten. Aber ich habe das sowieso schon ab der Kindheit so mitbekommen, weil wir waren nie reich, aber uns ging es eigentlich immer gut und das lag auch daran, dass wir halt nie Dinge hatten, die immer ganz kaputt waren, sondern die hatten vielleicht hier und da mal eine Macke. Aber dann repariert man das halt. Das ist
also ihr wart keine Wegschmeißfamilie.
Nee, also das wäre, ich verstehe das nicht. Wie kann man denn überhaupt eine Familie ernähren, wenn man alles dauernd wegschmeißt? Das muss doch unendlich teuer sein. Das erklärt zwar unsere Elektroschrottberge, da übertreffen wir sogar die Amerikaner, aber in der Stelle, ganz kaputt gibt's ja eigentlich nicht. Da bricht mal hier was ab, da ist der Knopf abgefallen, da ist der Schalter locker oder so und dann muss man sich halt mal hinsetzen und den einfach festschrauben oder ersetzen.
Und du findest es zum einen sinnvoll, Dinge zu reparieren, aber zum anderen hast du, nehme ich jetzt mal an, auch einfach ein bisschen Spaß dran.
Ja, natürlich, weil man entdeckt immer so vieles Neues. Also man kann ja immer sich die ganzen Berufe der Welt anschauen, die Technik der Welt und gucken, hier funktioniert so und dann ist das wieder langweilig. Aber wenn man dann was repariert, dann steht man ja vor einem konkreten Beispiel und in manchen Produkten, da steht man dann sogar vor einem Beispiel, wo man sich fragt, wie hat das überhaupt jemals funktionieren können? Im Guten als auch im Schlechten, weil manchmal fehlen einfach Teile, die man geglaubt hat, dass essentiell sind. Und dann hat jemand andere oder ähnliche Teile anders kombiniert in sehr, sehr geschickten Schaltungsdesigns. Und dann geht das einfach.
Wo ist denn heute, so bei den typischen Beispielen, die du so kennst, wo sind vor allen Dingen die Fehler der Hersteller? Also wo würdest du sagen, die machen es prinzipiell oder mit Absicht falsch oder konzeptionell falsch, dass sie eine Reparatur absichtlich oder unabsichtlich verhindern?
Ich glaube nicht mal, dass das so viel Vorsatz ist, aber es ist schlicht kein Designziel mehr, dass Geräte reparierbar sind. Wenn man Dinge flächig miteinander verklebt, dann sind die nicht dafür gedacht, wieder rausgenommen zu werden, weil man dann oft das andere Bauteil auf der anderen Seite beschädigt. Also Beispiel bei Handy-Displays, wo der Touchscreen ja verklebt ist mit einem komplett durchsichtigen Kleber, der muss blasenfrei sein, sonst sieht man das immer, wenn man auf das Gerät guckt. Das muss man eigentlich in einem Ofen unter Vakuum machen. Klar kann ich mir jetzt für einen kleinen vierstelligen oder hohen dreistelligen Betrag so einen Ofen hinstellen, wenn ich das dauernd mache, dann lohnt sich das vielleicht auch, aber das habe ich jetzt nicht einfach so rumliegen. Es ist jetzt halt nicht mehr so wie der Trabi, den man mit seinem Schraubenschlüssel losgehen kann und wenn man nicht damit irgendwas lose oder festschrauben kann, dann kann man zumindest damit wo draufhauen und es wird dann irgendwann funktionieren. Sondern Geräte sind sehr viel komplexer geworden und dann gehört es auch dazu, dass man ein bisschen spezielleres Werkzeug manchmal hat. Also Heißluftlöten ist, glaube ich, heutzutage nichts, wo man sich vor verstecken muss oder Angst davor haben muss. Das ist gehört dazu und das ist erlernbar und also es ist alles Küchentischtechnik an der Stelle. Die kochen alle mit Wasser, ob sie jetzt in China oder Taiwan in der Reparaturbude sitzen oder in den USA oder hier in Deutschland oder überall auf der Welt. Ich bin sehr überrascht, wenn man jetzt mal im Internet nach Fehlern sucht. Also Geräte, die kaputt sind und ich habe einen Fehler und jemand beschreibt den. Und die Leute videochatten ja quasi über das Internet und mit sich und mit der Welt. Und dadurch hat man auch ganz viel Fehlerbeschreibungen, die man dann auf YouTube finden kann. Mhm. Manchmal auch mit Links zu Threads in irgendwelchen Foren, wo es Leute gemeinsam versucht haben zu reparieren und manchmal sogar mit einer Lösung oder einem Hinweis, wo man erstmal anfangen kann. Und das ist auch gut so, weil sonst sucht man sich zu Tode in Geräten mit 10.000 verschiedenen Bauteilen. Wenn da kein Krater ist, wo fängst du an zu suchen? Dann kannst du systematisch dich durcharbeiten, aber bei einem komplexen Gerät kein Schaltbild, keine Information, gar kein Licht. Wer weiß, also wenn man nicht wirklich ein Netzteil findet, das man als Block diagnostizieren und messen kann, dann hat man fast schon verloren.
Na, jetzt hast du eben so gesagt, es ist nicht wirklich ein Ziel der Hersteller heute mehr, die reparierbar zu machen.
So billig wie das, was der Kunde bestellt hat. Es muss nur so lange halten, wie der Kunde dafür bezahlt hat. Das heißt, ein Mobiltelefon wird auf eine Lebenszeit von 12 bis 18 Monaten designt und manchmal hält das auch länger, wenn die Leute sehr vorsichtig damit umgehen. Aber ich habe da in meinem persönlichen Freundeskreis Leute, da weiß man genau, wenn der ein neues Telefon hat und der hat das in 12 Monaten immer noch und es ist das erste und nicht das dritte Ersatzgerät, dann kann man sich das auf jeden Fall kaufen und den ganzen Tag draufsetzen. Das ist super. Aber man hat nicht immer einen persönlichen Tester in seinem Freundeskreis für bestimmte Geräteklassen und dann wird das schon sehr hart, weil durch den Preisdruck, wir haben nicht mehr ein Spektrum von ein sehr günstiges Gerät bis das teuerste Gerät, das dann aber auch das Beste ist und am längsten hält. Wir haben nur noch das untere Ende der Spanne, wo sich so ein bisschen in Featuritis über- oder unterbieten möchte. Und dann wird es schon schwer, ich könnte manche Geräteklassen gar keine Empfehlungen geben, wo ich nicht sagen muss, ja, kauf dir was aus dem Semi-Pro-Bereich.
Also Empfehlung jetzt im Sinne von, jemand kommt und fragt dich, genau, hey, ich will was haben, was ich später selber reparieren kann oder wo ich zumindest versuchen kann.
Genau, und du oder was gar lange hält, einfach nur so.
Genau.
Was für einen Computer kaufe ich morgen? Da steht man dann heute vor der Frage, nicht nur, welche CPU hätte ich gerne und hat da schon mal jemand was gegen welche 10.000 Backklassen der Welt getan oder steht das erst noch auf der Liste? Sondern da ist dann auch die Frage der Reparierbarkeit nur noch und graduelle Abwägung von schlechten Alternativen. Und das ist so ein bisschen frustrierend auf jeden Fall heute.
Na, jetzt hast du Kleben erwähnt, also ja, dass sie eben verklebt sind und macht die Reparatur schwer. Was wäre dann noch
Es typisch? Ist aber auch notwendig. Was helfen würde, wäre, wenn bei solchen Klebern tatsächlich auf der Rückseite vom Display vielleicht einfach zwei Zeilen Text stehen, die Temperatur, mit der eine Kleber abgeht, und dann gibt es nämlich noch eine Klebeschicht, und die Temperatur, mit dem der andere Kleber abgeht. Die brauchen mir nur diese Temperaturen sagen, dann kann ich mit dem passenden Werkzeug das Problem lösen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ein Hersteller sagt, ich habe hier technische Gründe für spezielle Schrauben. Solche Gründe mag es geben, wenn das besonders stabile Schrauben sein müssen oder besonders kurze oder was auch immer. Aber dann sagt mir wenigstens, was die Spec von diesem Kopf ist. Ich sehe gar kein Problem darin zu sagen, hier muss jetzt so zu sein, dass man nicht rankommt. Wir haben Vorschriften, die das sogar bedingen. Also Geräte, die dürfen nicht nur geklipst sein, wenn sie Netzspannung drin haben. Sonst könnte man das ja mit ein bisschen falsch anfassen, feste ziehen, auseinanderreißen, während es eingesteckt ist. Deswegen ist da immer mindestens eine Schraube in so einem Steckernetzteil drin. Aber auch nur die eine Schraube, der Rest ist geklipst und geklebt.
Ne, das ist ja quasi nochmal eine andere Problemklasse, dass dir bestimmte Bauteile fehlen, du kannst sie vielleicht nicht bestellen, du kannst bestimmte Werkzeuge nicht haben oder eben Schräubchen, wie du jetzt eben so sagtest, weil...
Das ist nicht mal so schlimm, weil die meisten elektronischen Bauteile, da kochen wir alle nur mit Wasser. Also das haben wir jetzt nur in der Extremminiaturisierung, Beispiel solche Touch-ID-Sensor-Chips, da geht es ja nicht mehr um den Chip. Den können die Leute sogar kaufen. Und es gibt Leute, die wahnsinnig genug sind, solche Reworks zu machen und die Bauteile zu tauschen. Das ist unter Mikroskop, mit der Mikroskop, mit der Lupe, Wahnsinn, was manche Leute machen. Aber dann können sie diese Bauteile nicht provisionieren.
Ja. Nun gibt es diese beliebte, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, diese beliebte Plattform iFixit, wo man ziemlich deutlich sieht, dass es offenbar einen Bedarf gibt. Also
ja. Das finde ich auch sehr positiv, dass der Bedarf da auch sichtbar ist darin, dass Leute sagen, okay, finde ich toll, dass ihr euch hinsetzt und das macht, und das belohne ich auch damit, dass ich mir so ein Schraubendreher-Set oder was auch immer kaufe. Und die bieten ja auch Ersatzteile an, wo sie können, aber an manchen Stellen geht das nicht. Und der Klassiker zum Beispiel ist jedes Jahr auf dem Kongress, da haben wir ja ganz viel Deko, und ganz viel Deko heißt doch ganz viele hübsche Lampen.
Wir müssen das mal übersetzen. Also der Congress ist der Chaos Communication Congress, also sozusagen die große Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs, genau, wo so 14.000 Leute kommen oder so.
Und da wollen wir natürlich, dass nichts passiert und dass sich niemand verletzt. Das heißt, wir müssen dann tatsächlich einzelteilig durch alle Lampen, durch alles, wo ein Stromkabel dran ist, durch die Kühlschränke. Da steht dann so eine lange Reihe Kühlschränke und dann gehst du mit einem Messgerät entlang und guckst dir optisch die Kabel an, ob die jetzt irgendwie halb zerfetzt sind oder ob die in Ordnung sind, ob die Zugentlastung dran ist, ob der Stecker in Ordnung aussieht.
Ich will immer zu dem Reparieren zurück. Jetzt sind wir eine Raumfahrtagentur. Das heißt, man hat den Vorteil, hier gibt es so ein bisschen Werkzeug, hier gibt es eine Menge Leute, die können die Köpfe zusammenstecken, wenn man mal bei der Fehlersuche, bei dem Gerät, was man gerade von NASA nicht so weiterkommt. Wenn jetzt jemand sich so vornimmt, hey, ich möchte meine Geräte nicht schnell wegwerfen, sondern ich will die vielleicht selber reparieren oder ich will es zumindest versuchen, was würdest du sagen, ist so... Na, sind so die Grundlagen an Werkzeug, die man haben sollte. Jetzt neben dem Wissen. Wissen und Erfahrung ist eine andere Frage, aber was sollte man haben?
Geduld. Viel Geduld, weil man muss sich auf jeden Fall auf die Reise einlassen, was zu lernen. Ich finde auch immer wieder neue Dinge, wenn ich ein Gerät aufmache. Entweder, weil es ultra sparsam gebaut ist oder weil man misst hier, man misst mal da, man misst da und alles für sich alleine funktioniert, aber das Gesamtkonstrukt nicht. Und manchmal hilft es da, sich lang genug mit der Technologie zu beschäftigen, um zu verstehen, an welcher Ecke hakt's denn? Was ist denn hier das Geheimnis? Oder muss ich es einfach nur besser ölen? Also
ja, aber das ist jetzt Geduld und Neugier, ja, und so genau, ein bisschen Wissensdurst. Aber jetzt
es ist dann die Neugier, die mich da treibt.
Also wenn du jetzt nur sagen wirst, okay, was muss man auf jeden Fall haben, um so eine Basiswerkstatt überhaupt zu betreiben, ja, wenn ich wenigstens
das
meine
Geräte
selber...
Das hängt sehr von den Geräten ab. Also es gibt Geräte, da ist ein Basiswerkzeug, ein Schraubendreher zu haben, der länger als 60 Zentimeter ist, damit man überhaupt an die Schraube kommt. Es gibt Geräte, da reicht einfach nur so ein normaler Werkzeugkoffer, was man eh rumliegen hat, ein Schraubendreherset, eine Zange, vielleicht eine Zange, die ein bisschen gewinkelt ist, um an eine versteckte Stelle dran zu kommen, eine Mutter festzuhalten. Mhm. Also.
Wenn du dir ein Gerät kaufst und zum Beispiel auch eine langfristige Investition machst, dann hast du ja einen anderen Blick auf die Reparaturfähigkeit und über die Art, wie das gebaut und konzeptioniert ist, als vielleicht der normale Mensch, der jetzt wenig Erfahrung hat mit Reparieren oder sich auch nicht so traut. Das ist ja auch immer so ein bisschen, man muss, fängt ja irgendwann damit an und muss erstmal den Mut haben. Wie gut glaubst du, hat der normale Verbraucher, der sich irgendwas kaufen kann, überhaupt eine Möglichkeit einzuschätzen, wenn er darauf Wert legt, wie langlebig oder reparaturfähig ist so ein Gerät gebaut? Was hat er für Möglichkeiten? Hat er Möglichkeiten?
Hört dazu, hört euren Freunden zu. Die haben auch alle Geräte und ganz viele haben schon mal ein kaputtes Gerät gehabt und haben dann versucht, das zu reparieren oder jemanden zu finden, der es repariert. Und ein deutliches Zeichen für kein gut reparierbares Gerät ist, wenn es keiner reparieren will. Mhm. Entweder weil man keinen Servicedienstleister findet oder weil der Hersteller es gar nicht anbietet oder so schnell vom Markt verschwunden ist, dass da gar keine Anlaufstelle mehr existiert.
Ja, aber das ist eine negative Strategie. Da würde ich jetzt die Geräte vermeiden, die, wo ich von anderen schon weiß, oh, die gehen entweder kaputt oder man findet keinen, der die repariert oder die haben keinen Support.
Das funktioniert nur für große Hersteller, die schlechte Qualität liefern, dass man da mitbekommt, welche man vielleicht auch vermeidet.
Ja, aber das ist eine Vermeidungsstrategie, genau. Ja. Aber wenn ich es jetzt mal positiv formuliere, wenn es mir wichtig ist.
Nicht das billigste vom Segment, das ist ein relativ deutliches Zeichen, dass das nicht das bestreparierbarste ist, in den meisten Fällen, das kann man auch nicht generalisieren.
Aber meistens.
Naja, wie kriege ich ein Produkt billiger, indem ich alles weglasse, was notwendig ist, um vielleicht besser an Teile ranzukommen? Ich meine, es gibt Autos, wo man ein Vorderrad abschrauben muss, um die Glühbirne zu wechseln vom Scheinwerfer.
Ich habe so ein Auto.
Und da stelle ich mir dann doch irgendwie schon mal die Frage, ich habe von Autos gehört, da muss man, um bestimmte andere Verschleißteile zu wechseln, die, bei denen man normalerweise vorne reingreift, Plastikabdeckung abnimmt und dann mit einem langen Schraubenschlüssel rankommt, da muss man den ganzen Motor ausbauen, um an diese Teile zu kommen.
Ja. Na, wir haben ja in Deutschland ein bisschen Glück.
Ja, wir haben das schon ein bisschen organisiert.
Wir haben ein bisschen organisiert und wir haben, glaube ich, auch eine Bevölkerung, die zumindest zu einem großen Anteil darauf Wert legt, die zumindest, vielleicht nicht die Mehrheit, aber auf jeden Fall eine ganz große Minderheit, wichtig findet, so Recycling-Fragen, Nachhaltigkeitsfragen. Und da würden ja so ein bisschen die Reparaturfragen dazu zählen. Wo glaubst du, gibt es wirklich Stellschrauben, die man politisch stellen müsste und die wir auch fordern müssten, um so die gröbsten, schlimmsten Nicht-Reparatur-Problemfelder anzugehen? Wo sind aus deiner Sicht so die einfachsten Stellschrauben, die man jetzt mal dringend fordern müsste?
Da kann ich jetzt nicht eine aufzählen. Ich hätte so eine Liste von ein paar Dingen, die ich toll fände. Wie gesagt, ich fände toll, wenn man an Verklebungen, gerne auch auf der Rückseite oder der Innenseite von Geräten, aufschreibt, wie kriege ich die auf, mit welchen Temperaturen.
Würde eine Webseite auch gehen?
Wenn ich davon ausgehe, dass der Hersteller dann noch existiert. Also ich finde Aufdrucken an der Stelle viel praktischer, weil dann ist das schon da, wo es hin muss und dann kann ich das auch mal ändern. Weißt du, die neuere Geräteserie hat einen anderen Kleber oder wir haben irgendwann festgestellt, der fällt ab, wir müssen das dann eh ersetzen, wir nehmen jetzt einen anderen und die Zahl hat sich geändert. Mhm. Das ist wichtig, dass man die korrekten Serviceanweisungen hat.
Die politische Forderung wäre aber eine andere. Die wäre dann quasi eine Verpflichtung für den Hersteller, bestimmte Informationen möglichst am Gerät oder jedenfalls überhaupt anzubieten, richtig?
Am Gerät habe ich jetzt nur deswegen erwähnt, weil dadurch ohne jegliche Service-Manuals man an diese Informationen rankommt. Es gibt ja für ganz viele Geräte Service-Manuals. Der Fachhändler hat da zum Beispiel Zugriff, je nachdem, ob mit oder ohne Kosten.
Ja, aber politisch hieße es ja, den Hersteller eben zu verpflichten.
Ja, genau. Oder auch überhaupt nur dieses Konzept aus Recyclinggründen muss definiert sein, dass die Batterie entnehmbar ist. Das heißt nicht, dass man das komplett gewaltfrei machen muss, also Beispiel Deckel, der festgeklebt ist oder sowas kann schon sein, aber eine Batterie muss entnehmbar sein, ohne dass derjenige, der sie entnimmt, gefährdet wird. Das heißt, flächig einkleben von einer Plastiktütenbatterie, also Lithium-Polymerzellen, ist einfach keine gute Idee.
Würdest du dir das auch gleich europaweit wünschen?
Ja, ich fände das gut, wenn das, ich meine, stellen wir uns dieses Galaxy Note 7 Desaster vor, die haben da jetzt einen Berg weggebaggert, um die Rohstoffe zu erzeugen, dieses Gerät herzustellen und sie haben sie alle wieder zurückholen müssen. Warum? weil man nicht eine Batterie rausnehmen konnte. Ich meine, wir sind an dem Punkt, dass das Einmalgeräte sind, weil man die Batterie nicht entfernen kann. Früher hatten wir diesen tollen Spruch, Batteries not included. Das war ganz gut, weil dann passten Batterien auch in mehr als ein Gerät, weil das hat der Markt dann enforced von sich aus. Mhm. Und das hat dem Markt sehr viel gebracht, glaube ich.
Na, du hast den Markt erwähnt und jetzt eben hast du das Umfeld genannt, aber im Wesentlichen ist es ja eine ökonomische Frage.
Ja.
Denn
wir als Konsumenten müssen an der Stelle halt auch darauf achten, welchen Grund gibt es denn, eine Batterie so festzumachen, dass man sie nicht rausnehmen kann? Ich fordere jetzt nicht ohne Werkzeug so, sondern überhaupt rausnehmen. Das macht man entweder vorsätzlich, weil man nicht will, dass die entfernt wird aus Businessgründen, weil man, was weiß ich, will, dass der Kunde einen komplett neuen Gehäuseunterboden kauft, der erst gefräst werden muss. Oder man macht das aus den Gründen, dass man will, dass der Kunde gleich ein ganz neues Gerät kauft. Aber so ein Grund, aus Versehen passiert das nicht, dass man was so festklebt.
Na gut, man kann es natürlich auch noch unterpriorisieren, weil man einfach überhaupt keine Priorität in dieser Reparaturfähigkeit sieht.
Genau.
Aber der
Punkt sagt aber dann auch einiges darüber, wie das Verhältnis zwischen uns als Gesellschaft und oder der Politik und den Herstellern ist, für wie unfähig wir da gehalten werden sozusagen, wenn sich Hersteller das rausnehmen zu sagen, wir wollen gar nicht, dass das reparierbar ist, wir wollen, dass du das ganze Stück wegwirfst.
Ich will mal ein Gegenbeispiel geben, um denn auf diese ein bisschen neuere Technik zu kommen. Also, dass Verbraucher eine Macht sind, ist, glaube ich, klar, wenn sie sich in großen Mengen für was Bestimmtes entscheiden. Und ich glaube, man sieht es zum Beispiel an so Waschmaschinen sehr gut. Ich will das Beispiel nur kurz, ich muss den Hörern sagen, ich habe einen sehr fragenden Gesichtsausdruck gesehen. Seit es eine Verpflichtung gab, dass man bestimmte Werte, insbesondere den Wasserverbrauch und Energieverbrauch, ausgewiesen bekommt und verpflichtend, konnte ein Teil der Entscheidung der Kunden werden. Also nicht nur der Preis oder vielleicht das Aussehen oder was auch immer oder die Höhe bei der Waschmaschine, sondern man konnte diese Energiewerte und auch die Wasserwerte mit einbeziehen in die Entscheidung. Wenn ich mal übertragen würde auf solche Geräte und die Frage der Langlebigkeit oder Reparaturfähigkeit, was wären so eine Voraussetzung? Über die Informationen haben wir teilweise schon gesprochen, aber könnte man sich sowas vorstellen wie ein Langlebigkeits- oder vielleicht sogar ein Support-Siegel oder die Frage, was für eine Art von Batterie ist das und kann ich die rausnehmen, um die Verbraucher zu informieren, damit sie sich in der Marktmacht entscheiden können?
Die Frage ist, welche Werte man rauspickt. Also wenn ich jetzt so ein Notebook mir anschaue, welchen der 10.000 Zahlen, die man irgendwo auf irgendeinem Messverfahren festnageln kann, will ich jetzt draufschreiben? Ist die Batteriespannung ein wichtiger Wert? Muss der in diesem Kartendatenblatt stehen? Also ich hätte gerne sowas wie ein die Frage, wie recycelbar ist überhaupt dieses Gerät und wo setzen wir als Gesellschaftsgruppe, ob das jetzt die EU oder das Land ist, in unsere Minimalmesslatte sozusagen an?
Genau.
Über welche muss hier jetzt das Pferdchen springen, damit es rein darf?
Ja, man könnte aber auch graduell steigern. Also man könnte zum Beispiel
auf jeden Fall
Sachen beginnen und dann später erweitern. Würdest du generell für gerade so diese Tech-Branche, die Geräte herstellt, gerade elektronische Geräte, die eine hohe Innovationsmacht haben, in schneller Folge neue Geräte raushauen, würdest du die Forderung formulieren, dass die einen Teil ihrer Innovationsmacht auch dafür benutzen, für diese Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit, letztlich Nachhaltigkeit, sich einzusetzen?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir haben ja das Problem, dass tatsächlich die Vergangenheit uns zeigt, dass Geräte, die zu gut gebaut wurden, auch schon manche Hersteller ihre Firma gekostet haben, weil dann hat halt wirklich, nachdem der Markt gesättigt war, keiner mehr was gekauft, weil das Zeug hielt und hielt und hielt und hielt und du kannst nur so weit deine Zielgruppe erweitern, bis jeder eins hat.
Dass viele dabei falsch läuft, ist, glaube ich, schon nach den Beispielen, die du jetzt so gebracht hast, vollkommen klar. Mir geht's ja darum, wo könnte man Stellschrauben setzen, wo wäre das überhaupt möglich und nicht, wo es auf keinen Fall geht. Und wo könnte man die Leute, von denen ich einfach mal annehme, zumindest hier in Mitteleuropa, die oft ein großes Interesse daran hätten, vielleicht nicht so sehr an der Reparaturfähigkeit, aber insbesondere an der Recycelbarkeit, da ist ja bei uns viel drin. Wo könnte man sie sozusagen zu einem gewissen Machtfaktor machen, weil sie sich als Verbraucher dafür entscheiden könnten? Mir geht es ja nicht darum, was nicht geht. Mir geht es ja eher darum, wo könnte man das und würde zumindest erstmal in die richtige Richtung schieben.
Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass unsere Preise ja weniger an so Faktoren wie, wie viel Geld kann man damit verdienen, maximal festgelegt werden, sondern eigentlich eher an, also die Minimalpreise, die der Hersteller ja erstmal berücksichtigt, bevor er seinen Gewinn draufschlägt, den würde ich gerne eher durch den, wie viel Energie hat es gekostet, etwas herzustellen und wie selten sind jetzt die Rohstoffe. Wenn wir solche Werte mit in unsere Gerätepreise oder überhaupt bei allen Produkten so einpreisen könnten, dann glaube ich, würden manche Produkte erheblich teurer und andere wieder günstiger. Mhm. Brot würde, glaube ich, günstiger oder gleich bleiben, Computer werden wahrscheinlich teurer. Aber dann hätte man als Hersteller auch die Motivation, seine Rohstoffe effizienter zu nutzen und oder recycelbarer zu haben.
Weil könnte man die Langlebigkeit nicht mit da reinnehmen, dass man zum Beispiel sagt, hey, zu diesem Produkt gehören 6 Jahre Support.
Ich glaube, bei Computern können wir Langlebigkeit nur noch bedingt durchsetzen, weil wir sind da bei diesen 18 Monate Produktzyklen teilweise, weil die CPUs sich so schnell weiterentwickeln und dann kannst du da nicht einen Sockel drauf machen und in dasselbe Board nochmal einen neuen stecken. Dann muss man jedes Mal ein neues Board haben. Aber wir müssen rausfinden, wie wir zum Beispiel sowas wie Platinen herstellen, die nicht aus völlig unrecycelbarem Material bestehen. Ich meine, das ist eine Glasfaserplatte mit Metall und Kleber, Epoxykleber, so, wie soll ich das denn recyceln? Soll ich schreddern und so Straßenbelag verarbeiten? Aber das wird nie völlig natürlich wieder an der Stelle. Das kann ich nie mehr in seine Komponenten zerlegen.
Hängen denn die Fragen der Recycelbarkeit mit denen der Reparaturfähigkeit direkt zusammen?
Auf jeden Fall.
In welcher Weise?
Um überhaupt an die Teile zu kommen, musst du es ja erstmal zerlegen, sowohl zum Reparieren als auch zum Recyceln. Wenn was beim Recyceln erst mit Fummelei auseinandergenommen werden muss, dann wird das nicht recycelt, sondern dann ist das ganze Ding Sondermüll. Weil im Recyclinghof, wenn sie da Lastwagen voller Schutt abladen, dann setzt sich niemand rein und sortiert jetzt alle iPhones der richtigen Serie weg und fängt dann an, winzigste Schräubchen aufzudrehen, um an die Batterie zu kommen. Das muss schon vorher passiert sein. Das müssen wir getrennt sammeln, solche komplexen Dinge, und dann die Batterien raussuchen zum Beispiel. Und dass das überhaupt möglich ist, dass man das leisten kann, auch in den einzelnen praktischen Schritten, geht das nicht anders, als dass es da relativ einfach ist oder servicebare Stellen gibt.
Okay, naja, okay, also ich glaube, damit ist klar geworden, wo diese Recycelbarkeit zumindest in vielen Fällen mit der Reparaturmöglichkeit überhaupt zusammenhängt. Das ist schon richtig. Da muss ich aber nochmal auf diese ein bisschen regulatorische Frage kommen. Wo könnte man da ansetzen, dass man zum Beispiel bestimmte Formen, die typischerweise verbaut werden, aus dem Verkehr zieht? Zum Beispiel sagt, das wird in Europa so nicht verkauft?
Ich glaube nicht, dass wir da was grundsätzlich verbieten müssen an Geräten. Ich glaube, wir müssen nur die Hersteller mit genügend Druck motivieren, zu sagen, ja, hier musst du schrauben und hier ist der Vorgang so, um das rauszukriegen. Ich sehe auch kein Problem, Kleber zu benutzen, wenn halt klar ist, wie man ihn wieder löst. Die meisten Kleber kann man wieder lösen, indem man den richtigen Trick kennt, die richtige Temperatur kennt, auf die man den ganzen Metallrest dann erhitzt von der Rückseite und dann fällt das quasi ab.
Also sind wir wieder bei der Informationsfrage.
Das heißt, ist eine Informationsfrage.
Die könnte man ja verpflichten.
Auf der anderen Seite, umso einfacher es geht, umso größer wird die Recyclingquote, weil, weißt du, wenn ich nur dieses Gehäuse nehmen und mit Gewalt auseinanderreißen muss, dann die Batterie rausreiße und in den einen Container schmeiße und den Rest des Geräts in den großen Schredder und danach sortiert mir der Roboter die kleinen Metallstückchen in die verschiedenen Eimer und dann gebe ich es zur Schmelze. Dann habe ich extrem hohe Recyclingquoten und habe nicht viel tun müssen dafür. Und das ist also nicht viel manuelle Arbeit, weil die kostet ja so viel Geld in Europa. Und damit kriege ich meine Recyclingquote hoch.
Ich versuche mir konstruktive Möglichkeiten vorzustellen, wie Leuten, die zum Beispiel Konzepte für ihre Geräte bauen, die langlebiger sind, recycelbarer sind, den Weg vereinfacher an den Konsumenten zu kommen und wie die anderen Hersteller, die das nicht tun, durch Transparenzpflichten, Informationspflichten sozusagen in die Richtung schiebe, die ich für gesamtgesellschaftlich sinnvoll halte. Ja, wir haben eine Riesendebatte über den Klimawandel, es gibt eine Nachhaltigkeitsdebatte und mir geht's nicht darum, herauszufinden, was alles nicht geht und auch nicht um die Kriminellen. Ja, die werden natürlich wird immer eine Bewegung geben, darum herumzukommen. Aber mir geht's ja auch darum, diejenigen, die es richtig machen wollen, wo es ja auch viele gibt. Es gibt ja nur eine Menge Unternehmen, die auch oft die schaffen am Markt. die mit solchen Ansätzen kommen. Ja, wenn ich mir so angucke, Kickstarter oder Indiegogo sind ja voll davon. Die ganzen Leute mit den Idealen machen ja auch Firmen.
Ich glaube, es muss in die Richtung gehen, dass Firmen verstehen, dass sie ein Gerät zu verkaufen sozusagen ist, wie einen Kunden zu gewinnen und es nicht darum geht, dass der Kunde jetzt ein möglichst teures Gerät regelmäßig wieder kauft, sondern dass das Ziel ist, dass der Kunde ein Gerät kauft, sich sozusagen in diese Familie einkauft und dann der Service an dem Kunden, den wirklich zu halten. Das hatten wir bei Werkzeugmaschinen über lange Zeit, aber seitdem das von großen Konsortien gekauft worden ist, dieses Ziel halt verloren gegangen. Das merken auch die Kunden und dann gehen sie halt zum nächsten billigen Anbieter, weil der macht dann das gleiche Produkt für billiger.
Ja, ich glaube am Ende, man muss auf jeden Fall konstatieren, dass der Markt das nicht alleine regeln wird. Schon gar nicht, wenn es keine Informationspflichten gibt, weil man sich als Verbraucher, selbst wenn man möchte, nicht so richtig entscheiden kann. Und dass es insgesamt einen Trend gibt gegen Reparierbarkeit und Recycelbarkeit, das kann man auf jeden Fall sagen.
Und die Frage ist, wie sorgen wir dafür, dass Geräte der Preisklasse entsprechend teurer bepreist werden, weil die Entsorgungskosten werden uns sonst als Gesellschaft auferlegt.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch so der Punkt, bei dem man die Leute abholen könnte, weil ich glaube, zu erklären, wird viele überzeugen davon, dass es eine ganz gute Idee ist, Regeln so zu setzen, dass das nicht mehr so häufig passiert. Also gerade hier in Deutschland, glaube ich auch. Aber ich fürchte, die totale gute Konzept, wie man das machen kann, haben wir noch nicht. Wir haben
zwar da gibt es nicht Ideen. Das Erfolgsrezept. Das muss man für quasi jede Situation neu erarbeiten. Es gibt einen Haufen schlaue Leute, die über den Kostenaspekt daran gehen. Zum Beispiel gibt es einen, ich weiß den Namen leider nicht, einen Chemiker, der arbeitet zum Thema Stoffkreisläufe. Das heißt, die Überlegung, nicht das Produkt aus anderen Chemikalien herzustellen, sondern zu überlegen, wie man das Produkt von den primitiven Chemikalien oder Grundstoffen zusammenbaut und wieder zerlegt kriegt. Und das auf chemischer Ebene nochmal schwieriger als jetzt auf mechanischer. Wir haben jetzt nur über die physikalische Seite gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie man Platinmaterial wieder in seine Teile zerlegt. Also ich weiß, dass mittels Galvanik man auf jeden Fall da das Gold runterkriegen kann. Muss man auch wieder Energie einsetzen. Das ist jedes Mal der gesamte Prozess ja auch ein Energieeinwand. Und das heißt, das Neumachen heißt nicht, ich hole 100% raus. So. Das heißt, ich brauche immer noch mal wenigstens einen Eimer Energie obendrauf, wenn ich noch andere Zusatzstoffe.
Ja, die Frage ist, wie viel von meiner Energie, die ich so in Innovationen technischer Art stecke, auch in diesem Bereich gehen, um vielleicht in Zukunft andere Platinen zu haben oder generell überhaupt die Recycelbarkeit wieder zu einem erstrebenswerten Ziel zu machen beim Produktdesign.
Ja, wie gesagt, ich sehe da nicht, dass die Industrie da so ein großes Eigeninteresse hat. Die Frage ist jetzt, wie können wir die Forschung dazu trotzdem bringen und wie kann man als, ich weiß nicht, mit staatlicher Förderung oder etwas, was nicht unbedingt motiviert ist vom finanziellen Gain, da ein Material entwickeln, das dann vielleicht, wenn es entwickelt ist, trotzdem wieder interessant wird für den Markt. Weil ich glaube, das ist ganz oft der Punkt. Keiner traut sich diese großen Sprünge. Deswegen ist es ja so eine Revolution, dass auf einmal einer Elektroautos verkauft, weil sie halt noch nie jemand getraut hat, einen großen Sprung zu machen, weil ein Markt gibt's ja offenbar. Die kaufen alle, was produziert wird. So viele geht. Das wäre nicht so, wenn der Markt gesättigt wäre, wie alle immer behaupten aus der klassischen Industrie. Ich halte das für eine Schutzbehauptung. Einfach, weil sie Angst haben, dass sie überholt sind. Völlig verständlich, psychologisch gesehen.
Ich will noch mal auf diese ganz praktische, so eine Lebensebene zurück. Also nun haben jetzt sozusagen sind nicht alle Menschen aufgewachsen irgendwie zwischen lauter interessanten Werkzeugen zu lösenden Reparaturproblemen und irgendwie mit einem Papa, der einem helfen könnte, wenn man mal ein Problem nicht lösen konnte oder so. Und viele Leute haben ja auch Angst, so diese Geräte aufzumachen und zu gucken und so. Also diese Scheu davor, was kaputt zu machen, wenn man versucht,
das zu reparieren. Das ist ja schon kaputt. Ja. Also wenn es schon kaputt ist und man würde es wegwerfen, warum hat man Angst?
Na, ich glaube, das würdest du nicht so richtig verstehen. Ich kann das verstehen, weil ich am Anfang
auch... Es kann ja nicht mehr schlimmer werden, also man muss das mal fatalistisch dann betrachten. So.
Nein, nur weil dir zum Beispiel was abgebrochen ist, das Gerät aber noch geht mit Einschränkung oder so und dann denkst du halt, naja, wenn ich es jetzt aufmachen, geht es vielleicht gar nicht mehr, weißt schon. So. Na, darum geht es mir ja nicht. Mir geht es um so die Frage, was du Leuten raten würdest, die eigentlich daran Interesse haben, die vielleicht manchmal auch nur so ein bisschen Hilfe beim Suchen von Fehlern oder vielleicht manches Werkzeug nicht haben. Wo würdest du sagen, wer da Bock drauf hat, wer so ein bisschen sein Verhalten mit den eigenen Geräten ändern will, wo der ansetzen sollte?
Ich glaube, das hängt von der Person jeweils ab. Es gibt Leute, die lesen lieber gerne mal ein Buch über bestimmte Technologien, um die zu verstehen, weil das ist dann, also es ist nicht Voraussetzung zu verstehen, wie ein Gerät funktioniert, aber es hilft immer schon mal, ich sag mal, das Grundprinzip verstanden zu haben. Ich weiß nicht, wie jeder Toaster funktioniert, aber wenn man einen gesehen hat, dann stellt man ganz schnell fest, beim dritten, vierten, fünften, ja, die sehen alle gleich aus. So bis auf mechanische, optische, das muss jetzt hier anders sein, das Gehäuse muss eine andere Farbe haben, aber so technisch sind Toaster eigentlich alle gleich. Warum wohl? Weil das Problem so einfach ist. Da ist halt so ein Heizdraht und dann macht man da Strom dran und wird's warm. Das war's dann schon so als technisches Verstehen. Aber wenn man das nicht verstanden hat, dann könnte man sich wundern, warum jetzt hier Pappe ist mit einem Draht dran. Und dass es nicht Pappe ist, das findet man ganz schnell in der Wikipedia. Also was ich wirklich empfehlen kann, ist, sich die primitivste Variante im Wikipedia-Artikel anzugucken, sozusagen, wo ja meistens so eine schematische Darstellung ist, wie eine Technologie funktioniert, ganz primitiv, systematisch, und sich diese Blöcke wiederzusuchen. Das ist, ob das eine Waschmaschine oder ein Auto oder ein Fernseher ist, ist das völlig egal. Also ist egal, welcher Hersteller das dann ist. TFT sieht innen genauso aus, ob das der eine oder andere Hersteller gebaut hat, weil das Funktionsprinzip ist das gleiche. Da ist irgendwo ein Netzteil, weil das muss den Strom von der Steckdose jetzt in die verschiedenen Kleinspannungen umsetzen. Wenn das Ding noch Leuchtstoffröhren hat, dann ist da irgendwo so ein Treiberboard dafür oder es ist auf dem Netzteil mit drauf. Dann ist da irgendwo so ein Board, das eine mit TFT dran hängt, um aus den 1000 kleinen Drähten so ein paar zu machen, die auf den Steckverbinder passen. Und dann ist da irgendwo dieses Prozessorboard, wo die ganzen Buchsen dran sind, wo ich meinen Computer ranstecke. Dieses Grundprinzip ist bei all diesen dann gleich. Und so sieht das in jeder Geräteklasse aus. Und nicht erschrecken, gerne auch mal was Kaputtes zerlegen, mal suchen gehen und das Internet fragen. Es gibt so viele schlaue Leute, das muss jetzt nicht nur iFixit sein, es gibt Leute, die nicht nur ihre Fehlerbeschreibung, sondern auch die, guck mal, das Bauteil geht hier immer kaputt, auf YouTube stellen. Gibt's ganz viel. Und
das ist jetzt der eine Typ, den du beschrieben hast. Also Leute, die sich so ein bisschen strukturell Wissen aneignen und sich zum Beispiel, wenn sie jetzt bestimmte Geräte reparieren wollen, erstmal so ein bisschen Informationen holen. Aber das ist ja nur die eine Sorte Mensch.
Ja, das meine ich ja. Die eine Sorte muss halt systematisch vorher erstmal lernen, dass sie da rangehen will. Und die andere, die macht halt mal den Deckel auf und guckt mal, ob eine braune Stelle drauf ist, die da nicht sein sollte. Und ob das so sein soll oder nicht, findet man entweder mit einem Vergleichsbild raus oder mit der minimalen Erfahrung und einem Freund, der sagt, nee, bei mir ist das nicht so braun.
Also würdest du dich auch eher Leuten anschließen? Also wenn man jetzt in einer Stadt wohnt, wo man weiß, da gibt es vielleicht einen Hackerspace oder da gibt es schon einen Reparaturcafé?
Auf jeden Fall. Es gibt in fast jeder deutschen Stadt mittlerweile ein Repair-Café. Ich habe jetzt da keine URL zu, aber da gibt es auf jeden Fall Leute, die einem dann sagen können, hier, nee, lieber mal nicht, weil es gibt Stellen in Computern, die Hochspannung haben oder in Netzteilen zumindest. Da sollte man vielleicht nicht einfach so ranlangen, weil das tut schon echt weh und kann auch gefährlich sein. Es gibt, also von reinen Gefahrenfaktoren, es gibt vielleicht hier und da mal die Stelle, dass man vielleicht mal die Hände waschen sollte, je nachdem, was man da für Chemikalien begegnet, also so ein ausgelaufener Kondensator, das Elektrolyt, ist vielleicht jetzt nicht, was man sich aufs Brot schmieren möchte.
Also da hätten wir zu sagen, nochmal um zurückzukommen, diese bisschen Typen, also einer eignet sich an und der andere probiert vielleicht ein bisschen aus, aber für beide ist es ja so, wenn man so ein gewisses Level erreicht hat, dann merkt man, okay, hier muss ich mich näher mit beschäftigen oder die Geräte werden komplexer oder ich brauche ein spezielles Werkzeug. Kann man das dann überhaupt noch alleine oder sollte man auf jeden Fall dann...
Ich glaube, keiner repariert allein, weil das ist eine große Gemeinschaft von Menschen, die versuchen, was zu verstehen, was ein Team von Leuten in langer Zeit erarbeitet hat, als sie es engineert haben. Also ich möchte jetzt nicht so die Leistung von den Herstellern runterspielen, die was engineert haben. Die haben da Mühe reingesteckt, sonst wäre das nicht irgendwie jemals bei mir gelandet. Mir wurde in Asien mal die Zahl von 30% genannt, von Geräten, die designt werden, die es jemals in den Markt schaffen. Das heißt, für jeden Computer, den wir haben, hat jemand 3 bauen müssen.
Wie war das mit der Sorte, die jetzt selber ist vielleicht nicht so begabt oder kein Platz oder keine Zeit, aber die trotzdem ihr Verhalten ein bisschen ändern wollen? Also die, wenn sie jetzt auch nicht selber so die Bastler sind, gibt's ja auch, die sich trotzdem danach verhalten wollen, aber jetzt auch nicht 10 Jahre warten wollen, bis wir dann mal langsam so eine veränderte Welt haben, wo es vielleicht mehr Regeln gibt.
Ich glaube, die Welt verändert sich auch nicht in 10 Jahren von allein, das müssen wir schon selber machen. Also.
Ja, aber ich meine schon, selbst wenn man jetzt regulatorische Stellschrauben setzen würde, dann würde der auch ein bisschen dauern, ehe das sich verändert, ja. Ich glaube auch, dass es in die Richtung geht. Ich denke, ein Bewusstsein dafür ist da. Aber wer sich jetzt, sozusagen heute, 2018, ein bisschen mehr selber in die Richtung bewegen will, was hat er für Möglichkeiten oder sie?
So, meinst du jetzt konkret an Warenauswahl beim Konsum oder in welche Richtung denkst du jetzt?
Naja, ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen. Also ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Waschmaschinen, ja, aber wenn ich mir also alle viele Jahre, um 15 Jahre oder so, dann kaufen muss, dann kann ich mich ein bisschen orientieren, etwa, haben wir vorhin schon mal gehabt.
Wenn du dir eine neue Waschmaschine kaufen willst, kannst du das tun. Ansonsten, es gibt so viele gebrauchte Anbieter mittlerweile, da kann man auch einfach sagen, hey, 100 Euro, kommt eine Waschmaschine, wird die Treppe raufgetragen und wenn die dann 2 Jahre hält, weil sie gebraucht war, ist das dann trotzdem noch besser, da den Huni investiert zu haben, als in ein Gerät, was genauso schnell wieder kaputt geht und aber neues Blech hatte.
Das machen nämlich auch viele. Also ich habe,
ich glaube auch aus ökonomischen Gründen macht das halt sehr viel Sinn dann bei Geräten der Klasse. Exakt.
Viele tun das im Studentenalter oder so oder wenn sie noch Azubis sind, weil sie wenig Kohle haben und dann zu sagen Altgeräte kaufen, weil sie kein Geld haben für eine Waschmaschine. Ich habe das eigentlich auch noch mal in einem anderen Komplex erlebt, nämlich dass das so innerhalb der Familie oder so einer Dorfgemeinschaft auch weitergegeben wurde. Man schmeißt dann ja nicht eine Waschmaschine weg, sondern...
Ich habe meine erste Waschmaschine auch geerbt, genau.
Und wenn man sich an diesem Kreislauf so ein bisschen beteiligen will, kann man das ja heute. Also ich kann mich ja auch bewusst entscheiden... mich so Leuten, die Dinge reparieren oder die zumindest Dinge zur Verfügung stellen, die langlebiger konzeptioniert sind.
Es gibt Gebrauchtkaufhäuser auf jeden Fall. Ich glaube, die BSR betreibt sowas auch hier in Berlin. Ich weiß, dass es in Belgien ein richtig gigantisches System an Gebrauchtkaufhäusern gibt. Da sind sie uns ganz schön weit voraus in diesem kleinen Land. Und die Idee ist da schon die Motivation daran, dass arbeiten haufenweise Leute, die dann auch die Aufbereitung von so Waren machen. Und ich glaube, darauf müsste es hinauslaufen, dass Leute nicht den Elektroschrott mit in die Mischmülltonne reinschmeißen und das dann am Ende im Schredder und in der Müllverbrennung landet. Sondern ich bin sehr enttäuscht darüber, dass jetzt hier zum Beispiel das orangene Tonnenkonzept wieder eingestellt wurde. Wir hatten auf einmal eine Elektroschrotttonne für, glaube ich, ganze 2 Monate hier in Berlin. Und das war sehr schön, weil aber leider wurde sie dann mit ja zwischen Bauschutt und was Leute da reingeworfen haben. Das war sehr, sehr enttäuschend, weil ich fand die Idee eigentlich toll. Hey, da ist eine Elektroschrotttonne, wenn alle ihren Elektroschrott da reinschmeißen, vielleicht gewinnt man endlich mal spannenden Müll von den Nachbarn und nicht nur das, was sie einem in den Hausflur stellen.
Okay, wir sind ein bisschen abgebogen
von der ursprünglichen
Frage.
Also wir haben in Deutschland auf jeden Fall noch ein bisschen was politisch zu tun, weil hier ist ja alles, was auf dem Recyclinghof landet, auf jeden Fall Schrott und das landet auch nicht mehr in der Reparatur. Das heißt, jeden Computer, der beim Recyclinghof landet, der wird auch auf jeden Fall geschreddert und entsorgt an irgendeiner Stelle. In der Regel wird den nicht nochmal jemand nehmen und zerlegen. Und das merkt man ganz deutlich, wenn man da hinfährt, weil da ist das jetzt nicht so, als ob die gesondert an eine trockene Stelle gestellt werden, sondern nee, die werden mit einem Fußtritt in die Ecke vom Container befördert und dann der nächste draufgeworfen. Das heißt, da ist die Wiederbenutzung eigentlich schon ausgeschlossen, optisch gezeigt durch die Behandlung des Materials. Wenn da geht es nur noch um den Materialwert.
Wenn du mal schätzen würdest, wie viel davon sind eigentlich noch funktionsfähig? Was würdest du denken?
Computer?
Oh Gott, ich will die Zahl vielleicht lieber nicht wissen.
Also Bauchgefühl mehr als die Hälfte.
Ja, würde ich auch denken.
Ich sehe aber auch einfach, wie wenig Leute irgendwie altes Material benutzen. Macht ja auch an gewisser Stelle keinen Spaß mehr. Ich meine, heutzutage auf einem neuen Notebook ist eine VM um Vielfaches schneller als der alte Computer und der braucht mehr Strom als der neue. Warum soll ich den alten betreiben?
Aber macht einen nicht auch ein bisschen irre, wenn man selber gerne repariert und auch sieht, wie manche Geräte sich jahrzehntelang sozusagen ohne zu mucken, wie die funktioniert haben. Macht dich das nicht manchmal irre zu sehen?
Nicht unbedingt. Ich finde das ganz spannend zu sehen, wenn irgendwann mal ein Gerät, das lange gelaufen ist, dann doch mal seine Verschleißteile erneuert bekommen möchte. Aber dann laufen die und manche Geräte sind auch dafür gebaut, einfach zu laufen und zu laufen. Nee. Wir sitzen hier zum Beispiel neben dem Mischpult von 1984.
Ja, sieht sehr schön aus.
Das ist so, die Kategorie läuft während und nach einem Atomkrieg einfach weiter. Das ist so, da ist kein Computer drin in diesem Gerät, da ist kein Schaltnetzteil, da ist alles klassisch linear, das wird auch entsprechend warm. Also das ist ein, wenn das Gerät läuft, dann ist das gleichmäßig warm.
Heizung.
Heizt so ein bisschen, da hat jede Steckkarte ihre eigene Spannungsregulierung, weil das ist dafür gebaut, nur ausgeschaltet zu werden, um ganz schnell eine Steckkarte raus und die Ersatzkarte reinzustecken.
Ja, aber willst du damit sagen, dass es in gewisser Weise zwangsläufig ist, dass die elektronischen Geräte diesen Trend in sich haben?
Nicht unbedingt. Also man kann auch Geräte so bauen, dass sie nicht kaputt gehen. Das sieht man ganz arg an seinem Geldautomaten, die tatsächlich ja funktioniert weiter, auch wenn du dagegen trittst und drauf kotzt. Also,
ja gut, aber das ist jetzt ja auch Ausfallsicherheit, Robustheit und so. Also.
Die sind halt in der Praxis im Einsatz und im Praxisfall willst du da mit dem Hochdruckreiniger draufhauen und ihn dann erst abwischen, weil das sonst zu eklig wäre.
Na gut, aber Gegenbeispiele finden ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Ne?
Also man kann das machen, aber das ist halt technisch oft ein hoher Aufwand. Und bei einem Smartphone ist es vielleicht billiger, dass du ein neues kaufst, als wenn du es mit Panzerglas einpackst. Außerdem wäre es den meisten Leuten zu schwer.
Ja, aber es raubt dir jetzt auch nicht den Schlaf, nur weil also du einfach viele Dinge reparieren kannst und du tust, dass die ganze
Kultur... Ich glaube auch einfach, dass sowas wie, wenn wir Batterien herausnehmen und ersetzbar machen und vielleicht auch dafür sorgen, dass die Vielfalt der verschiedenen Batterieformate... Ich fordere jetzt nicht, dass die Hersteller limitiert werden auf eine von diesen vier sowjetischen Batterieformaten, sondern... Es gibt
es könnten schon mehrere Bauformen.
Es gibt einfach so viele Varianten und es wäre schon okay, wenn sie alle 3 mm einen neuen Standard haben. Wir haben dieses 18650, das ist ein Industriestandard für Lithiumzellen. Warum hat sich denn der gebildet? Der hat sich gebildet, weil das praktisch war und dann Volumes of Scale wirklich funktioniert. Deswegen können wir das so günstig herstellen, weil dieses Format standardisiert ist. Und da haben wir auch die Austauschbarkeit von allen Herstellern mit allen Vor- und Nachteilen. Du kannst auch ein wirklich tolles Gerät eine wirklich schlechte Batterie einlegen dadurch. Du kannst aber auch einfach eine gute mitliefern. Also,
aber das ist eigentlich eine sehr einfache Idee, die aber schon für einen ganz schön großen...
Das ist nicht revolutionär, man muss das nur durchziehen.
Richtig, ja. Und von denen, die müsste man eigentlich, also da gibt's ja mehr, du hast ja auch schon ein paar genannt, die eigentlich ja nicht mal so eine Riesenstellschraube sind, sondern eigentlich ziemlich einfache Dinge, ja, die man umsetzen könnte.
Gib mir irgendwas, um es aufzuschrauben oder aufzuklippen oder was auch immer und gib mir die Möglichkeit, an Ersatzteile zu kommen, mindestens 5 Jahre. Also ganz persönlich kann ich ein Beispiel bringen, ich benutze Lenovo-Computer und ganz viele meiner Freunde haben Macs oder Lenovos. Warum? Na, der Rest, der hat sich meistens physikalisch zu schnell in Brei aufgelöst und dann war das nichts. Und warum die Lenovos? Nicht, weil die extra stabil sind, sondern weil ich da Ersatzteile kaufen kann. Ich kann da so ein PDF runterladen, das Hardware Maintenance Manual. Da ist eine Explosionszeichnung, die braucht 4 Seiten teilweise, weil so viel Detail drin ist. Es gibt eine Anleitung Schritt für Schritt für jedes Teil, das da drin ist. Ja, manchmal brauchst du eine halbe Stunde, musst 10 Teile rausbauen, um ranzukommen. Aber es gibt eine Anleitung, wie du da dran kommst und dazu gibt's eine Ersatzteilnummer. Und ja, die werden auch teurer, diese Ersatzteile. Ja,
aber sollte nicht jedes einzelne elektronische Gerät diese Explosionszeichnung anbieten?
Das wäre wünschenswert, aber ich glaube, dann würden wir in einer ganz anderen Vielfalt von Geräten leben, weil dann wären es einfach weniger, weil der Aufwand für kleine Hersteller, glaube ich, zu groß ist.
Ja, aber sollte uns das nicht vielleicht irgendwie eine recycelbare
auf jeden Fall
Zukunft wert sein?
Das wäre auf jeden Fall eine Variante. Ich glaube sogar, dass wir nur einzelne Teile von sogar komplexen Geräten wie Notebooks ersetzen müssten, um in die nächste Generation zu kommen. Wie viel haben sich denn in den letzten 5 Generationen ThinkPads irgendwie die Displays geändert? Also IPS-Schirme gab es schon früher. Ja, die haben jetzt ein bisschen mehr Auflösung. Aber das Low-End-Modell, das sie mir jetzt verkaufen für den Schüler, das hat noch dieselbe Display-Auflösung wie vor 5 Jahren. Und das ist auch der gleiche Schirm. Also technologisch gesehen. Es gibt jetzt also keinen Grund, warum es nicht nur eine neue Platine braucht in diesem Gerät, damit das weiter funktioniert. Und sowas wie Keyboards muss eh Verschleißteil sein.
Ja, aber wäre dir dann die Forderung schon zu radikal zu sagen, an deinem Lenovo-Beispiel jetzt, mit der technischen Zeichnung letztlich, oder jedenfalls ob der Möglichkeit, dass jemand, der sich dafür interessiert ist, wissen kann. Findest du zu radikal, das von einfach jedem zu fordern?
Ich glaube, wir hätten mehr mit dem Widerstand der Industrie zu kämpfen, dafür sowas durchzuziehen, als dass wir dann Energie in das eigentliche Problem stecken würden. Und ich glaube, das funktioniert nur, über Kostendruck. Also es muss für den Kunden günstiger zu sein und auch sichtbar günstiger sein, ein gutes Gerät zu benutzen wie ein schlechtes.
Also gut im Sinne von Recycler-Reparatur.
Genau. Der einzige Grund, warum Leute Elektroautos kaufen und das sich durchsetzen wird, ist nicht, weil sie alle so umweltfreundlich sind, sondern einfach, weil es einen Riesenspaß macht und billiger ist für den Geldbeutel.
Ja, aber auch, weil das Gewissen mitfährt. Die Voraussetzungen hier in Deutschland habe ich ja schon mal erwähnt. Also ich bin der Meinung, dass es hier viele Menschen gibt, die zumindest potenziell interessiert. Jetzt habe ich aber allerdings aus dem Gespräch schon mitgenommen, dass es eigentlich nicht so rosig aussieht und das.
Es ist ein bisschen Don Quixotes Kampf gegen die Windmühlen, ja. Weil im Prinzip braucht man immer eine Industrie, die man der Industrie entgegenstellt, die sozusagen gegen sie arbeitet, die ihre Produkte reverse-engineert und Informationen rausholt und zur Verfügung stellt, die diese Firmen nicht wollen.
Aber ich wäre ein Ansatz, die Leute, die das tun, also Firmen, die auch so explizit solche Prinzipien haben, stärker...
Die aussterbende Klasse des Fachhändlers, meinst du?
Oder? Nee, ich meine jetzt eher die Hersteller, aber die Vertragspartner auch.
Ja, das stimmt. Die haben ja nicht unbedingt einen Vertrag, also unabhängige Fachhändler sind Fachhändler, die können auch ehrlich beraten zwischen den Herstellern, weil wenn das jetzt nur ein Vertragshändler ist, ja, dann wird er dieselben Lügen auftischen, die vom Hersteller kommen, wenn er sich rausreden
möchte. Ich würde gerne mal
wissen,
was passiert, wenn ich am Alex in Saturn gehe und zu einem der Menschen, die da stehen mit dem Saturn-Shirt, sage, guten Tag, ich hätte gerne ein reparaturfähiges, möglichst langlebiges, recycelfähiges Handy. Ich würde einfach gerne mal die Antwort hören. Meinst du, da gibt es eine?
Ich glaube, die würden dich, wenn überhaupt, zum Kompetentesten ihrer Kollegen schleifen und der würde dann länger über die Frage nachdenken und dann wahrscheinlich sagen, ja, ich kann Ihnen da jetzt eine persönliche Empfehlung geben, aber bitte nicht auch für die Firma und so.
Ja, meinst du, den tut mal jemand? Meinst du, geht mal einer hin? Also ich meine, du kennst ja jetzt lauter Leute, die Sachen reparieren wollen. Meinst du, die gehen da mal hin in Saturn und fragen sowas?
Nee, ich glaube nicht.
Oh, ich hätte jetzt kein positives Ende. Also vielleicht sollten wir die Leute auffordern.
Ich glaube, Reparierbarkeit ist in dem Moment sehr viel schlechter geworden, wo die Klasse der Fachhändler ausgestorben ist. Mhm. Schlicht, weil dann ist ja auch keiner mehr da, der dich beraten kann und dann ist auch keiner mehr da, der überhaupt das Thema Reparaturfähigkeit im Kopf hat oder der überhaupt mal was repariert hat, weil das ist ein anonymer Verkäufer, der könnte dir Telefonbücher verkaufen.
Es sind oft keine Verkäufer mehr.
Wie, gar keine mehr jetzt? Oder? Nee, es gibt nur noch Kasse, ja?
Nein, ich meine keine Fachverkäufer in dem Sinne.
Ach so, ja, die sind ja nicht Verkäufer, die füllen nur die Regale auf, ja?
Naja, ich meine, du hast natürlich eine andere Erfahrung, wenn du selber was reparierst über die Geräte und auch über die Reparierbarkeit, aber oft auch viele angrenzende technische Sachen als Leute, die sozusagen noch nie ein Gerät aufgeschraubt haben. Okay, wir haben viele... ganz verschiedene Probleme hier so ein bisschen angesprochen. Wir konnten viele nur anreißen, das ist einfach so, weil
ist auch ein riesiges
Feld. Vielschichtig. Ich will auf zwei Sachen noch hinweisen. Zum einen, man kann auch hier vorbeikommen, eine Raumfahrtagentur, wenn man lustig hat, aber nicht, wenn man sich als eine Form von Dienstleistung verspricht, die macht einer was ganz, sondern eher, wenn man diese Community mal kennenlernen will, das kann man machen. Zum zweiten möchte ich für eine Veranstaltung werben, die sich diesen Fragen so Digitalisierung und Nachhaltigkeit in besonderer Weise widmen will, wo viele so eine Themen angesprochen werden, wo es aber auch ganz praktische Workshops gibt und zum Beispiel auch Leute, die Sachen reparieren und warum sie das tun. Und die wird in Berlin stattfinden, an der TU im November. Und wer sich da informieren will, der kann klicken auf bits-und-bäume.de und sich da Informationen holen. Meine Hoffnung ist, dass sich die Community von Leuten, die sich mit dem Problem beschäftigt oder überhaupt einen Sinn dafür entwickelt, dass die größer wird und dass es irgendwie wieder cool und sexy wird, Sachen zu reparieren, Sachen zu verstehen und Sachen langlebiger zu machen. Und damit möchte ich mich sehr bedanken für die Zeit, die sich Roh genommen hat und wünsche ihm, dass er viele von diesen kniffligen technischen Problemen auch in der Zukunft erfolgreich mit den Reparaturen lösen kann und bedanke mich für seine Zeit.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.